Tick-Tack, 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 Radio-Attack. Eine andere Welt ist möglich.
Hallo und herzlich willkommen zur 1094. Folge von Radio-Attack mit mir, Elias Bernhard. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit prekärer, migrantischen Arbeit in Österreich. Seit 2015 dominieren Hetze und Begrenzungsfantasien den österreichischen Diskurs rund um Migration. Johannes Grees will mit seinem neuen Buch Ausbeutung auf Bestellung, Österreicher findest für die Arbeit keine, den Blick auf die Lebens- und Arbeitswelt von migrantischen Lohnabhängigen richten. Hierbei wird genau hingeschaut, wo migrantische Paketlieferanten, EssenzustellerInnen, Putzkräfte, aber auch Forstarbeiter in ausbeuterischen und teils gefährlichen Arbeitsbedingungen arbeiten müssen. Grees arbeitet als freier Journalist schon mehrere Jahre zu prekären Arbeitsbedingungen und Migration. Wir sprechen auch über die Gründe für diese Ausbeutung und wie gewerkschaftlich dagegen vorgegangen werden kann. Doch mehr dazu hören Sie jetzt selbst vom Autor im Interview mit Radio Attack.
Du recherchierst schon mehrere Jahre zu migrantischer und prekärer Lohnarbeit. Wie bist du denn jetzt dazu gekommen, deine Ergebnisse und Recherchen in ein Buch zusammenzutragen?
Ja, ich habe mir gedacht, nach so vielen Jahren, in denen ich mich mit dem Thema auseinandersetze und auch natürlich beruflich und privat sehr viel darüber nachdenke, wäre es irgendwie mal Zeit, das vielleicht so auf den Punkt zu bringen oder zusammenzufassen, weil mit denen, ich beschäftige mich zwar immer mit unterschiedlichen Berufen, aber ich habe im Laufe der Zeit festgestellt, die Strukturen dahinter oder die Problematiken sind eigentlich immer die gleichen. Von dem her war das irgendwie naheliegend, das mal so auf den Punkt zu bringen. Und sehr, sehr ausschlaggebend war dann einfach nochmal eine größere Recherche, die ich vor mittlerweile 2 Jahren gemacht habe. Da habe ich beim Paketdienstleister DPD fast 700 Seiten interne Dokumente bekommen, wo man wirklich, und das war irgendwie das Schöne an der Recherche, sehr detailliert und auch auf Papier nachweisen können hat, okay, da ist massiv was im Argen und meiner Meinung nach weiß die Konzernspitze da auch genau, was los ist. Also sie bestreiten das natürlich immer noch, ist auch ihr gutes Recht, aber anhand dieser Dokumente war doch irgendwie plausibel nachzuzeichnen, okay, das kann kein Versehen oder Unfall sein.
Mit der DPD oder mit allgemein mit dem Postgewerbe beginnst du auch dein Buch. Dein Buch Ausbeutung auf Bestellung trägt den Untertitel Österreicher findest für die Arbeit keine. Was sind denn das dann für Jobs und warum findet man dafür keine Österreicherinnen?
Das sind meistens Jobs, wo die Bezahlung, die Arbeitsbedingungen so wenig attraktiv sind, dass Menschen, die sozialrechtlich besser abgesichert sind, die am Arbeitsmarkt bessere Perspektiven haben, weil sie beispielsweise ein höheres formales Bildungsniveau haben, die Sprache besser sprechen, ihre Rechte besser kennen, auch bessere Netzwerke haben, dass diese Menschen sich sagen können, okay, solche Jobs zu deren Bedingungen will ich nicht machen. Und das ist aus Sicht von Unternehmen, die solche Arbeitsbedingungen anbieten, solche Löhne bezahlen, natürlich in gewisser Weise sehr oder fast ein Luxus, dass Österreich umgeben ist von Ländern, die größtenteils im Schnitt ein niedrigeres Durchschnittseinkommen haben als hierzulande. Also allen voran halt so die sogenannten neuen Mitgliedstaaten aus Osteuropa.
Du schreibst viel von freien Dienstnehmern und von Angestellten in Subunternehmen. Kannst du vielleicht Personen, die sich mit diesen Begriffen nicht auskennen, kurz erklären, warum Menschen in diesem Anstellungsverhältnis besonders von dieser prekären Arbeit betroffen sind?
Genau, also wenn man es ganz pauschal runterbricht, sind in einem normalen Anstellungsverhältnis, habe ich gewisse Rechte, die auch verfassungsmäßig verbrieft sind. Also das heißt, ich darf nur eine gewisse Zeit pro Tag arbeiten. Ich habe einen Anspruch auf eine gewisse Tage Urlaub pro Jahr. Ich habe Anspruch auf einen gewissen Mindestlohn, auf Kollektivvertragsverhandlungen, auf einen Betriebsrat. Ich werde von Gewerkschaften vertreten und so weiter und so fort. Und bei sogenannten atypischen Beschäftigungsverhältnissen, also bei freien DienstnehmerInnen, aber auch bei PraktikantInnen, bei Selbstständigen bzw. Scheinselbstständigen, zählen all diese Rechte bis zu einem gewissen Grad nicht. Das heißt, diese Personen sind sehr viel anfälliger für Ausbeutung, für Lohn- und Sozialdumping.
Kannst du vielleicht kurz erklären, was Scheinselbstständig bedeutet?
Genau, also die Idee von Selbstständigkeit ist ja, ich bin mein eigener Unternehmer, ich bin quasi frei in meinen Entscheidungen, ich kann mir überlegen, will ich diesen Auftrag annehmen oder nicht. Ich arbeite auch für verschiedene Auftraggeber. Also man kann sich jetzt vorstellen, einen Tischler oder so, der sagen kann, okay, für Auftraggeber A will ich die Küche bauen, für Auftraggeber B nicht, weil der zahlt so schlechte Löhne. Das ist die klassische Selbstständigkeit. Bei Scheinselbstständigkeit spricht man dann von Personen, die zwar auf dem Papier selbstständig sind, aber eigentlich diese unternehmerischen Freiheiten nicht genießen. Also die den größten Teil ihrer Arbeit für einen einzigen Auftraggeber erledigen, da sehr, sehr wenig Verhandlungsspielraum haben, was die Konditionen, was die Preise angehen und in einem hohen Grad organisatorisch und ökonomisch auch von diesem einen Auftraggeber abhängig sind. Und der Sinn, wieso man diese Leute dann als Selbstständige beschäftigt, ist natürlich, wie vorher gesagt, dass man da gewisse arbeitsrechtliche Standards unterlaufen kann.
Gerade zum Anfang deines Buches merkt man auch die Nähe, die du beim Erzählen hast mit diesen verschiedenen prekären Berufen. Davon sprichst du auch von einer Community-Bildung in migrantischen Communities. Welche Rolle spielen denn diese und wie spiegeln die sich auch im Arbeitskontext dann wieder?
Mhm. Man muss sagen, für Leute, die hier geboren sind, die die Sprache sprechen, gibt es vielerlei Anlaufstellen, um sich irgendwie nach Jobs umzusehen. Also entweder ich kenne schon Leute aus der Schule, vielleicht von der Uni, es gibt irgendwelche Jobmessen, Jobbörsen, ich habe ein gewisses privates Netzwerk. Für Leute, die neu im Land sind, gibt es alles nicht. Also die kennen diese Institutionen nicht. Es gibt sehr wenige Institutionen, die sich explizit an Migrantinnen richten. Die sprechen die Sprache nicht. Oder nur sehr wenig, und das ist eigentlich eine ganz logische, nachvollziehbare Entscheidung. Ich wende mich an meine eigene Community, die Gruppe, die eben schon Arabisch spricht, schon Ungarisch spricht und so weiter und so fort. Und das führt im Endeffekt dazu, dass Leute immer wieder in dieselben Berufe landen. Also man kann das sehr gut nachvollziehen oder nachzeichnen, dass Menschen aus zum Beispiel im Iran überdurchschnittlich häufig in einer Berufsgruppe sind und welche aus Afghanistan überdurchschnittlich häufig in einer anderen Berufsgruppe, obwohl ja jetzt die Herkunft mich nicht prinzipiell zum Job befähigt oder nicht.
Natürlich, also ist, finde ich, ein sehr guter Indikator von staatlichen Versagen in gewissem Sinne und nicht zuständig fühlen, wenn solche Aufgaben ins Private abgegeben werden, dieses Aufnehmen und auch für jemanden da sein, Weg zum Arbeitsplatz. Ebenfalls schreibst du, während Fahrradbotinnen deutlich sichtbar durch die Innenstädte radeln und Paketlieferantinnen persönlich an der Wohnungstür läuten, findet Forstarbeit im Dickicht der Salzburger Wälder in den steilen Hängen Kärntens statt, abseits der prüfenden Blicke von Gesellschaft und Staat. Was passiert denn genau in den österreichischen Wäldern?
Das wissen eigentlich sehr wenig und das war auch für mich sehr neu, weil das wirklich ein Beruf ist oder eine Branche ist, in die man einfach nicht reinsieht. Also man weiß eigentlich kaum irgendwas über die Bedingungen dort, eben weil das an Orte stattfindet, die eigentlich nicht zugänglich sind und ganz konkret dann auch nicht zugänglich sein sollten. Also jeder kennt dann die Sperren im Wald, Achtung, Forstarbeiten bitte nicht betreten und so. Und das macht es einerseits für Gewerkschaften super schwierig, aber auch so fürs Arbeitsinspektorat. Also ich habe mit einem Arbeitsinspektor geredet, der gesagt hat, wir müssen diese Prüfungen vorher ankündigen, weil wir die Leute nicht finden, sonst wir können nicht dem Geräusch von einer Motorsäge nachlaufen. Und angekündigte Prüfungen widersprechen sich halt irgendwie selbst. Und was ist da los? Also in österreichische Wälder kommt es zu massiven arbeitsrechtlichen Verletzungen. Also das geht los von, dass Leute, und das sind überwiegend Rumänen, die in dieser Branche arbeiten und überwiegend Männer, oder fast ausschließlich Männer, dass die oft ihre Stundenlisten blanko unterschreiben, Verträge vorgelegt bekommen, die nur in Deutsch formuliert sind. Das heißt, die sie gar nicht verstehen, dass die oft Überstunden nicht ausbezahlt bekommen, kein Urlaubsgeld bekommen und so weiter und so fort. Und der Punkt, der bei der Forstarbeit noch dazukommt, ist, dass diese Arbeit extrem gefährlich ist. Also es sind in meinem Untersuchungszeitraum von ein paar Jahren 13 Rumänen in österreichischen Wäldern gestorben. Es ist zu hunderten Verletzungen gekommen und ich war dann im Zuge einer Recherche mit einem Kollegen in Rumänien in mehrere Ortschaften, wo Bewohner und Bewohnerinnen erzählt haben, jeder hier kennt 5 Leute, die in Österreich irgendwie in einem Wald verstorben sind oder in Deutschland oder irgendwo in Mitteleuropa.
Kannst du uns vielleicht noch einen Einblick geben in die Rekrutierung von diesen Arbeitskräften? Du hast davor schon angesprochen, dass Österreich von dem niedrigen Lohnniveau in diesen Ländern profitiert. Aber wie kommt es dann zustande, dass diese Arbeiter in österreichischen Wäldern arbeiten und dann leider auch oft versterben?
Ich habe im Zuge der Recherche sehr lange damit verbracht, irgendwie nach so Agenturen zu suchen oder irgendwas, wo das irgendwie organisiert wird und so, und bin aber dann drauf gekommen, eigentlich läuft es sehr, sehr banal. Es gibt ein großes österreichisches Unternehmen und einer der Obersten in diesem Unternehmen kommt aus Nordrumänien, aus dem Bezirk Maramureș, und genau aus diesem Bezirk gibt es Dutzende oder Hunderte, die in Österreich arbeiten. Das läuft einfach so, dass halt mal einer nach Österreich kommt und das nächste Mal halt seinen Bruder mitnimmt, seinen Cousin mitnimmt. Also das sind einfach so informelle, persönliche Netzwerke, und die dann auch sehr häufig mit falschen Versprechungen nach Österreich gelockt werden. Anscheinend werden auch sowas wie Vermittlungsprovisionen bezahlt. Also es läuft eigentlich ganz banal so.
Und dann landen eben diese Arbeiterinnen in diesen sehr prekären Lohnabhängigkeitsverhältnis. Eine These, die du zu Beginn deines Buches aufstellst, ist, dass billige Lohnarbeit und Ausbeutung im doppelten Sinne billig ist, und zwar nicht für unsere Gesellschaft. Kannst du diese These uns vielleicht kurz erklären?
Genau, also das erscheint vielleicht auf den ersten Blick paradox, aber eigentlich müsste ja sagen, okay, kann man jetzt über einen Essenslieferdienst eine Pizza bestellen und die kommt, die Zustellung ist gratis oder die Zustellung kostet nur 2 Euro. Ich kann mir denken, super, voll billig, profitiere davon. Einerseits, und das ist noch relativ offensichtlich, zahlt diese billige Dienstleistung natürlich der Arbeiter oder die Arbeiterin, die diese Dienstleistung ausführt. Also einfach in dem, dass die zum gewissen Teil sehr stark ausgebeutet wird. Und der zweite Aspekt ist, dass im Endeffekt für diese billige Dienstleistung wir alle bezahlen. Und zwar in der Form, dass Lohn- und Sozialdumping, Scheinselbstständigkeit, Steuervermeidung und so weiter eigentlich zu Lasten von uns allen geht. Also wenn Steuern nicht bezahlt werden, Sozialleistungen nicht bezahlt werden, dann ist das Geld, das fehlt, um Schulen zu bauen, um in Klimaschutz zu investieren, um das Pflegesystem zu verbessern und so weiter und so fort. Also eigentlich, und die Profiteure sind natürlich die Konzerne, die da dahinter stehen. Also eigentlich vergesellschaftet man die Verluste und privatisiert die Gewinne.
Der klassische Kreislauf des Neoliberalismus der letzten 25 und plus Jahre. Aber diese Umstände wirken sich ja auch schon auf den Diskurs und Zustände in Österreich aus. Seit 2015 ist der österreichische Kurs rund um Migration eigentlich von rechter Hetze und von Unterdrückung geprägt. Und das wirkliche Interesse an der realen Situation, welche du in deinem Buch schilderst, ist quasi nicht vorhanden. Das ist, wie du meinst, nicht einfach eine Banalität, weil es so ist, sondern es ist politischer Wille. Das ist Entscheidung, da geht es um Macht. Und diese Macht wirkt sich eben auf diese migrantischen Personen aus. Und zwar vor allem auch durch das Arbeits- und Migrationsregime. Kannst du uns vielleicht einen Einblick geben, wie das in Österreich so abläuft und warum das eventuell diese Ausbeutung auf Bestellung fördert?
Genau, also ich denke, jeder politische Sachverhalt, jede politische Konstellation entsteht halt nie aus Zufall, sondern weil gewisse Interessen dahinter stehen. Also wirtschaftliche Interessen, weil sich gewisse Kapitalfraktionen da Profit erwarten, politische Interessen, weil es für ÖVP, FPÖ opportun ist, sich auf Kosten von Ausländern politisch zu bereichern. Und es stehen gewisse ideologische Interessen dahinter. Und im Buch rede ich sehr viel über Prekarität in der Arbeitswelt, aber eigentlich, wenn man von diesen Beschäftigten, die ich da porträtiere, spricht, müsste man eigentlich von multipler Prekarität reden, weil die nicht nur am Arbeitsmarkt prekär sind, sondern auch aufgrund ihres migrantischen Status. Also als einfaches Beispiel, ich muss, um hier eine Staatsbürgerschaft zu erlangen, ein gewisses Einkommen nachweisen, um meine Familie, wenn ich einen Asylstatus genehmigt bekommen habe, nachzuholen, muss ich ein gewisses Einkommen nachweisen. Das heißt, ich befinde mich in einer gewissen finanziellen Zwangssituation. Es fällt mir schwerer, Nein zu gewissen Beschäftigungsbedingungen zu sagen, weil ich dieses Einkommen brauche, um im Land bleiben zu dürfen oder um die Staatsbürgerschaft zu erhalten. Ein zweiter Punkt ist zum Beispiel diese absurde Regelung, dass ich als Asylwerber kein reguläres Beschäftigungsverhältnis eingehen darf, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, aber mich selbstständig machen darf. Und deswegen arbeiten sehr, sehr viele AsylwerberInnen als sogenannte Selbstständige, sprich scheinselbstständige EssenszustellerInnen, was wiederum Ausbeutung Tür und Tor öffnet. Und zur Frage des politisch Gewollten, der Verfassungsgerichtshof hat diese Regelung im Juli 2021 aufgehoben und der Arbeitsminister Kocher hat es sofort per Verordnung wieder eingesetzt.
Und diese Partei, die diesen Herrn Kocher in der Regierung platziert hat, spricht immer allermeistens von Leistung und von Arbeit muss sich lohnen. Doch in dem Fall ist es eigentlich mehr oder weniger ein Zwangsverhältnis mit der Arbeit, von der du sprichst, die sich eben in den verschiedensten Teilen, wie du es im Buch beschreibst, auswirkt. Aber es geht eben auch viel um Macht. Macht, die sich eben vielleicht für den einen nur sehr noch politischer Macht anhört, aber Macht gibt es ja in verschiedenen Ebenen. Warum ist es so, dass diese migrantischen Lohnabhängigen noch weniger Macht haben als eventuell weiße oder österreichische Lohnabhängige?
Also man muss sich die grundlegende Konstellation vorstellen und ich nehme jetzt als Beispiel die EssenszustellerInnen. Das sind riesige globale Konzerne, die da agieren, die nicht nur in Österreich und nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt agieren, die eine Herrscher an Anwältinnen beschäftigen, um die für sich günstigsten Bedingungen rauszuhandeln. Also diese Modelle funktionieren in alle Länder etwas unterschiedlich, je nachdem, wie die Rechtslage halt ist. Die haben eine riesen PR-Maschinerie. Also beispielsweise hat Lieferando offensichtlich das Geld bei der Fußball-Europameisterschaft zu werben, aber nicht das Geld, um die Kollektivverträge um ein paar Euro anzuheben. Das sind Unternehmen, die auch sehr direkten Zugang oft zu politischen EntscheidungsträgerInnen haben. Das heißt, die insgesamt eine sehr große Menge an Machtressourcen auf sich vereinen. Und auf der anderen Seite habe ich eigentlich maximal wenig Machtressourcen. Ich habe es mit Migrantinnen zu tun, die in einer ökonomisch sehr prekären Lage sind, die ihre Rechte nicht kennen oder oft nicht kennen, die Sprache nicht kennen, keine Kontakte, kein Netzwerk haben. Und das ist auch der Unterschied, während diese großen Konzerne zum Beispiel von der Wirtschaftskammer oder von der Industriellen Vereinigung vertreten sind, also eine sehr schlagkräftige Organisation im Rücken haben, sind prekär arbeitende Migrantinnen halt gewerkschaftlich kaum vertreten. Also das hat historische Gründe. Und in diese Branchen gibt es auch kaum Betriebsräte, die werden oft vom Kollektivvertrag gar nicht erfasst, Stichwort Scheinselbstständigkeit und so weiter und so fort. Also es ist einfach ein Riesenmachtungleichgewicht zwischen diesen beiden Akteuren.
Diese Geschichte der Gewerkschaften erzählst du sehr spannend in einem Buch, die sich auf jeden Fall für alle Zuhörerinnen, die sich an diesem Buch interessieren, lohnt nachzulesen. Aber du siehst weiterhin trotzdem Gewerkschaften oder auch Verbündete von Gewerkschaften als wichtigen Akteur, um neue Machtgewichte herzustellen. Am Ende eines jeden Kapitels, wo du die einzelnen prekär beschäftigten Branchen vorstellst, führst du ein Interview mit Personen, die sich für diese Personen einsetzen. Was sind denn so die größten Kämpfe, die da zu führen sind für die Personen, die möglichst gewerkschaftsnah, aber nicht zwingend darin aktiv sind?
Also es gibt verschiedene Kämpfe und ich habe im Buch bewusst versucht, auch ins Ausland zu schauen, weil es da oft sehr innovative Ansätze gibt. Und mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich ein Beispiel aus Dänemark mit der sogenannten Union in the Sky. Also eine digitale Gewerkschaft ist das im Endeffekt. Und zwar geht es da um Reinigungskräfte, die man online buchen kann, über eine Plattform. Und das ist natürlich aus gewerkschaftlicher Sicht fatal, weil ich sehe die Leute nicht, ich komme an die nicht ran. Das spielt sich alles im digitalen Raum bzw. dann in Privathaushalten ab. Also es ist sehr, sehr schwierig, die irgendwie zu organisieren. Natürlich sind es zum großen Teil migrantische Frauen, die das machen. Also insgesamt ein sehr, sehr schwierig zugängliches Klientel. Und die Gewerkschaft 3F, ich kann das auf Dänisch nicht aussprechen, ich bitte um Verzeihung, hat sich die Frage gestellt, okay, was machen wir alternativ, wie können wir deren Interessen trotzdem vertreten? Und die haben durchgesetzt, dass auf einer dieser Reinigungsplattformen ein Button oder mehrere Button installiert sind, die direkt zur Gewerkschaft führen, die direkt ermöglichen, sich untereinander auszutauschen, direkt einen Zugang zu sowas wie betriebsrechtliche Strukturen hat. Also das ist eigentlich ein sehr einfacher Gedanke, sage ich mal. Ich muss natürlich diese Plattform dazu bringen, dass die das Spiel mitspielt. Aber es ist eine Form, um mich als Gewerkschaft den neuen Gegebenheiten anzupassen. Und das, denke ich, gilt für sehr viele andere Branchen, für die ich im Buch skizziere, aber auch für andere typisch prekäre Branchen, dass Gewerkschaften immer noch eine sehr, sehr wichtige Institution sind, wenn es um die Interessen von Lohnabhängigen geht, aber sie sich eben den neuen Gegebenheiten anpassen müssen. Das passiert zum Teil und das passiert zum Teil aber nicht.
Hast du das Gefühl, dass dem ÖGB diese Situationen grundauf bewusst sind, in was für eigentlich unsichtbaren Ausbeutungsverhältnissen viele Menschen in Österreich arbeiten müssen und meistens eben nicht Teil der Gewerkschaft sind?
Nachdem sie mein Buch verlegt haben, ja. Also ernsthaft, ja, sie sind sich dessen bewusst. Also es gibt in die 60er, 70er Jahre schon erste Ansätze, irgendwie die damals sogenannten Gastarbeiter zu organisieren und es gibt immer wieder Einzelinitiativen und verschiedene AkteurInnen, die da versuchen, sich in dem Metier irgendwie besser zu bewegen oder besser zurechtzufinden. Und das sieht man auch daran, dass zum Beispiel auch mehr Studien publiziert werden, mehr Öffentlichkeitsarbeit gemacht wird. Und man muss halt sagen, eigentlich ist das für die Gewerkschaft ein undankbares Geschäft. Das ist mit super viel Aufwand verbunden, weil die Leute halt nicht einfach wie jetzt in einem großen Industriebetrieb ins Unternehmen marschieren, ich verteile da meine Flyer und that's it. Ich muss ErntearbeiterInnen gezielt am Feld absuchen, ich brauche Dolmetscher, ich muss die erstmal überzeugen, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Dann sind es Leute, die super wenig verdienen, ergo sehr, sehr wenig Gewerkschaftsbeitrag zahlen. Also eigentlich ist das nicht so das rentable Geschäft. Es lebt halt von, sage ich mal, der Überzeugung zu sagen, als Gewerkschaft will ich die Interessen der ArbeiterInnen vertreten. Und ja, da gibt es Ansätze, da tut sich gerade in den letzten Jahren meiner Erfahrung nach doch sehr viel, nicht nur in Österreich, auch in Deutschland. Also da ist gerade die faire Mobilität ein sehr wichtiger Player, finde ich. Also die faire Mobilität ist mittlerweile sehr, sehr große Organisation, eine gewerkschaftsnahe Organisation, die sich um Lkw-FahrerInnen, um Amazon-LieferantInnen und so weiter kümmert.
Ein auch sehr bekanntes Beispiel sind mittlerweile Bündnisse zwischen sozialen Bewegungen und Gewerkschaften. Die werden meistens in Bezug auf sozial-ökologische Transformationen und auf den Zusammenhang zwischen Arbeit und dem Klimawandel benutzt. Welche Chancen siehst du für soziale Bewegungen, wie zum Beispiel auch ATTAC, sich mit diesen Menschen zu solidarisieren, und wie können eventuell soziale Bewegungen diesen gewerkschaftlichen Kampf unterstützen?
Also ich halte es für essentiell, dass diese Kooperationen gibt, weil bei migrantischer Prekarität geht es nicht nur um Arbeit. Also das ist nicht nur eine rein gewerkschaftliche Sache. Das sind nicht prekär Arbeitende, das sind prekäre Menschen, die in vielerlei Hinsicht, sei es am Wohnungsmarkt, sei es aufgrund rassistischer Diskriminierung, aufgrund des Migrations- und Arbeitsmarktregimes benachteiligt bzw. exkludiert sind. Das heißt, es kann nie alleine nur eine Frage der Gewerkschaften sein. Und solche Kooperationen oder solche Bündnisse zu schmieden kann aus verschiedensten Gründen, glaube ich, eine gewisse Hürde darzustellen, weil wahrscheinlich ATTAC organisatorisch anders funktioniert wie die Klimabewegung oder die Gewerkschaft. Aber ich denke, man kann auch viel voneinander lernen. Man kann die verschiedenen Ressourcen, die man hat, und gerade die Gewerkschaft hat sehr viele Ressourcen, nutzen, um gemeinsam an diesen Bedingungen oder an einem wirtschaftlichen System, das also auf sozialer und ökologischer Ausbeutung beruht, was zu verändern. Das heißt, es geht eigentlich um die Einsicht, dass man, auch wenn diese Kämpfe einen anderen Namen haben, eigentlich sehr viele gemeinsame Interessen haben.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich vielmals für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Ausbeutung auf Bestellung, Österreich erfindet für die Arbeit keine, ist im August 2024 im ÖGB Verlag erschienen und wird am 3. Oktober in der AK Factory vorgestellt. Eine klare Empfehlung für alle, die etwas über die unerzählten Geschichten über Migration und Ausbeutung erfahren wollen. Passend hören Sie jetzt noch zum Abschluss das Lied vom Hausbau von den Schmetterlingen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Meine Brüder, weit verstreut, mögt ihr auch sein. Denkt daran, die neue Zeit kommt nicht von allein.
Denkt daran, die neue Zeit kommt nicht von allein.
Im alten Staat regieren die Herren mit ihrem Apparat. Und den werden wir zerstören, um ihn ist nicht schad.
Und den werden wir zerstören, um ihn ist nicht schad.
Der alte Bauplan braucht uns nicht für den neuen Staat. Neues Werkzeug brauchen wir und Pläne für die Tat.
Neues Werkzeug brauchen wir und Pläne für die Tat.
Haben wir Werkzeug nicht dabei, müssen wir es finden. Gibt es keine Kampfpartei, müssen wir sie gründen.
Gibt es keine Kampfpartei, müssen wir sie gründen.
Wie muss unser Hammer sein, Hobel und Plan? Sonst schiebt man uns die Freiheit weg, noch ehe sie begann.
Sonst schiebt man uns die Freiheit weg, noch ehe sie begann.
Meine Brüder, sammelt euch, wo immer ihr seid. Einig bauen wir jetzt und gleich das Haus der neuen Zeit.
Meine Brüder, weit verstreut, mögt ihr auch sein. Denkt daran, die neue Zeit kommt nicht von allein.
Denkt daran, die neue Zeit kommt nicht von allein.
Im alten Staat regieren die Herren mit ihrem Apparat. Und den werden wir zerstören, um ihn ist nicht schad.
Und den werden wir zerstören, um ihn ist nicht schad.
Der alte Bauplan braucht uns nicht für den neuen Staat. Neues Werkzeug brauchen wir und Pläne für die Tat.
Neues Werkzeug brauchen wir und Pläne für die Tat.
Haben wir Werkzeug nicht dabei, müssen wir es finden.
Gibt es keine Kampfpartei, müssen wir sie gründen.
Gibt es keine Kampfpartei, müssen wir sie gründen.
Wie muss unser Hammer sein, Hobel und Plan? Sonst schiebt man uns die Freiheit weg, noch ehe sie begann.
Sonst schiebt man uns die Freiheit weg, noch ehe sie begann.
Meine Brüder, sammelt euch, wo immer ihr seid. Einig bauen wir jetzt und gleich das Haus der neuen Zeit.
Radio ATTAC gibt es auch im Internet unter www.radioattac.at.
Ihr hört Radio Lora auf 97,5 MHz. Wir übertragen euch Veranstaltungen, Podien, Diskussionen von den INAF-Aktionstagen 2024.
Okay, herzlich willkommen zum heutigen Podium mit dem Titel Opposition im Iran, Perspektiven der China-Revolution.